Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer, also zum Mittag bei Kepler. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben heute zu Gast die Cornelia Sulzbacher vom Oberösterreichischen Landesarchiv. Und ja, die wird uns kurz über ihre Arbeit erzählen. Und anschließend gibt es Spargelcremesuppe. Da werden wir schauen, dass wir ziemlich genau um eins fertig sind, damit Sie noch alle was zum Essen bekommen. Ja, was gehört noch gesagt? Es gibt, wir sind mikrofoniert, das hat den Grund, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Deswegen auch, wenn Sie Fragen stellen, bitte auf die Mikrofone warten, damit das dann auch die Leute daheim vor dem Computer hören können. Ja, ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Michael Straub, mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen. Dann, ja, Cornelia Sulzbacher vom Oberösterreichischen Landesarchiv, in welcher Funktion bist du da eigentlich tätig?
Also ich habe das Referat Forschungskoordination, das heißt, wir haben derzeit ein Großprojekt laufen, die Erste Republik. Das ist das Hauptgebiet sozusagen, aber daneben natürlich auch noch diverse andere, kleinere Forschungsprojekte, zum Beispiel zum Innviertel. Und ja, und daneben aber auch immer noch Zeitgeschichte, das ist der zweite Bereich. Und da dann auch Bestände ordnen und um das wird es heute gehen.
Mhm. Ja. Du hast einen kurzen Vortrag vorbereitet über also deine Arbeit im Landesarchiv bzw. die Archivierung, den Prozess. Ja, bitte.
Ja, dann danke ich dir. Danke für die Einladung und freue mich, dass doch der eine oder andere gekommen ist, trotz des vielleicht hoffentlich nur auf den ersten Blick trockenen Themas Archiv. Ich bekomme normalerweise, wenn ich eine Frage, was den Leuten zum Thema Archiv einfällt, die Antwort Staub. Und ich muss jetzt sagen, aus der Praxis, dieses Klischee stimmt. Im Archiv ist es staubig, vor allem ist es im Ordnungsraum staubig, der ist für uns im Keller unten. Und in den Ordnungsraum kommen bei uns die Unterlagen, die wir so hereinbekommen. Und da sind sie sozusagen ein großer Berg Papier, ungeordnet, staubig, schmutzig. Und ich will Ihnen heute kurz anhand des Nachlasses von Anton Reintaler erzählen, wie aus diesem Bergpapier dann ein Bestand wird. Also das heißt bei uns so, also die Schriftstücke dann geordnet sind, in sich in Schachteln befinden und man sich anschauen kann, also jeder darin lesen kann, der sich dafür interessiert. Kurz zu Anton Reintaler, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Er wurde 1895 geboren im Innviertel in Mettmach. War Forstingenieur in Attersee und hat sich relativ bald den Nationalsozialisten angeschlossen, 1928. Er ist dann auch der SA beigetreten, der SS, und war einer der wenigen führenden oberösterreichischen Nationalsozialisten, die nach 1933, also nach dem Verbot der Partei, in Oberösterreich und überhaupt in Österreich geblieben ist und wurde damit einer der Hauptansprechpersonen für die damalige Bundesregierung. Und zwar zuerst unter Kanzler Dollfuss, dann unter Kanzler Schuschnigg nach der Ermordung von Dollfuss. Österreich war zu diesem Zeit ja schon auf dem Weg in Richtung autoritäres Regime und die Regierung hat versucht, die in Österreich verbliebenen Nationalsozialisten für sich zu gewinnen, sie, damals hat man das so genannt, zu befrieden, also das heißt, sie in die vaterländische Front zu integrieren und zu erreichen, dass es keine Agitation mehr gibt, keine Destabilisierung des Regimes. Das Ganze ist gescheitert, ist aber in der Geschichtsforschung und wurde auch damals schon so genannt als Aktion Reintaler bekannt. 1938, nach dem Anschluss, also nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, wurde Anton Reintaler Bundesminister im sogenannten Anschlusskabinett von Arthur Seyß-Inquart, und zwar Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Wurde dann Unterstaatssekretär in Berlin, also auch im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, war Reichstagsabgeordneter, war Landesbauernführer von Niederdonau, also von Niederösterreich, wurde 1945 verhaftet, war dann auch einige Zeit in Nürnberg bei den Kriegsverbrecherprozessen, allerdings als Zeuge, nicht als Angeklagter, wurde in Österreich vor Gericht gestellt und zu 3 Jahren Haft verurteilt wegen Hochverrats. Danach hat er sich wieder politisch betätigt, war im VDU engagiert und an der Gründung der FPÖ beteiligt und war dann auch der erste Bundesparteiobmann der FPÖ 1956 Und am ehesten bekannt ist vielleicht sein Abkommen mit der ÖVP 1957 zur Bundespräsidentenwahl. Damals hat man dann gemeinsam, also ÖVP und FPÖ, den Chirurgen Wolfgang Denk ins Rennen geschickt gegen Adolf Scherf, also Scherf hat gewonnen. Und Reintaler selber ist kurze Zeit später, 1958, verstorben. Von ihm ist vor circa einem Jahr ein kleiner Nachlass aufgetaucht. Also im Ganzen waren das 3 Transportkisten voll. So eine Transportkiste ist circa so lang, so hoch. Also eigentlich für den Nachlass eines Politikers relativ wenig. Aber nichtsdestoweniger gehaltvoll, also für die Forschung sehr interessant. Wir haben diesen Nachlass ins Landesarchiv gebracht. Solche Sachen sind für uns immer ein Glücksfall, weil meistens, der ist ja vom Dachboden gefunden worden, landen diese Dinge im Altpapier und gehen damit der Forschung verloren. Ja, und ich habe sozusagen im Ordnungsraum einige Tische voll mit Papier gehabt. Zum Teil in Ordnung, das heißt, da war es klar, dass das zusammengehört. Zum Teil in Packen von Papier, die völlig durcheinander waren. Schön staubig, also ich habe so circa ein Dutzend toter Weberknechte da rausgeklaubt und ja, mit dem typischen Dachbodengeruch natürlich. Ja, was macht man jetzt, wenn man so viel Papier hat und es hat eigentlich inhaltlich, es hat zwar irgendwas miteinander zu tun, man weiß nicht recht was. Bei einem Nachlass bietet es sich an, dass man nach der Biografie geht. Genau das habe ich auch gemacht. Ich habe mir 5 größere Teile gebildet. Das eine war sozusagen Studienzeit, das ist sehr wenig da, ein Tagebuchfragment ist so das Spannendste. Dann Zwischenkriegszeit, hier ist circa 1 Laufmeter Akten vorhanden zur Aktion Reintaler. NS-Zeit wieder sehr wenig, es ist dann vielleicht so ein Stoß Papier, also ein bisschen Schriftverkehr, zum Beispiel Briefwechsel mit Franz Langott. Und dann Nachkriegszeit, das ist eigentlich das meiste, das da ist, zum Teil zu den Gerichtsverfahren, einerseits Nürnberg, andererseits in Österreich und dann natürlich zur Gründung der FPÖ beziehungsweise den Anfang der Partei, also zur Parteigeschichte. Neben dem Ordnen ist natürlich wichtig, dass man alles entfernt, was dem Papier schadet. Also dieser Nachlass soll natürlich jetzt die nächsten 100 oder am besten noch einige 100 Jahre überdauern. Das heißt, man entfernt alles, was mit Metall zu tun hat. Metall zerstört das Papier, das hat sicher der eine oder andere auch schon erlebt zu Hause. Also die Metallklammern fangen zu rosten, das Papier zerfällt. Also alles raus, auch die Ordner raus, ist ja auch Metall drinnen. Und damit der Zusammenhang nicht verloren geht, gibt man das dann alles in säurefreie Papiermappen. Was noch schädlich ist, ist PVC. Da sind Weichmacher drinnen, also auch die Glassichthüllen und so weiter, alles raus. Und in diesem Fall gab es auch noch 2 Archivaliensorten, die man rausgeben muss, wenn man sie extra aufbewahren muss. Das eine waren Plakate, einige FPÖ-Plakate und Wahlplakate von Denk. Die sind natürlich so aufbewahrt gewesen, wie es die meisten Leute machen, nämlich zusammengefaltet. Und das ist aber verheerend für ein Plakat. Weil genau da, wo gefaltet wird, ist die Schrift nicht mehr lesbar, es reißt ein und zerfällt. Deshalb legen wir die immer auf und also sozusagen flach ausgebreitet in Planschränke. Und das Zweite, was eben auch dabei war, waren Fotoalben. 4 Fotoalben von Reintaler und Fotoalben sind für Fotos eigentlich eine Katastrophe, weil auf der einen Seite hat man hinten den Kleber, der sozusagen zerstört von hinten und vorne hat man die Zwischenblätter, da ist wieder Säure drin, die zerstören dann von vorne. Das heißt, wir nehmen Fotoalben auseinander, soweit es geht. Also wenn der inhaltliche Zusammenhang dann verloren geht, geht es natürlich nicht mehr. Aber soweit es geht, geben wir die Fotos raus und in eigene säurefreie Kuverts. Natürlich darf man die Daten nicht verlieren. Also das, was beim Foto drunter gestanden ist, muss man irgendwo notieren, weil was macht man mit dem Foto ohne die Information? Ja, dann, man ordnet immer mehr ins Detail, man gibt das Ganze in säurefreie Schachteln und der Bestand kommt in den Speicher. Da ist sie jetzt zwar gut aufbewahrt, aber so ein Bestand bringt gar nichts, wenn man nicht weiß, was drinnen ist. Das heißt, man muss neben dem Ordner mit dem Verzeichnen beginnen, beziehungsweise verzeichnet man dann fertig, wenn man fertig geordnet hat. Und hier steht das Archivwesen derzeit vor einem großen Umbruch. Das sieht man, glaube ich, sehr gut an meiner eigenen Berufslaufbahn. Ich habe vor 6 Jahren meinen ersten Bestand verzeichnet und den noch schön in eine Datenbank eingegeben. Datenbanken haben den großen Nachteil, man kann sie nicht ins Internet stellen. Man kann also dann sozusagen, ist ziemlich unkomfortabel für Benutzer. Die Lösung für dieses Problem und auch noch für eine ganze Reihe anderer Probleme im Archivwesen, das würde jetzt zu weit führen, sind Archivinformationssysteme. Das ist eine eigene Software, die im Endausbau im Internet verfügbar ist. Da kann dann jeder, der sich interessiert, im Internet nachschauen, was gibt es im Landesarchiv, kann es auch gleich bestellen und ins Archiv selber kommen, muss man nur mehr, um sich die Sachen im Original anzusehen. Falls es sie überhaupt noch im Original gibt, also hier ist der zweite große Umbruch im Archivwesen derzeit. Wir bekommen zwar derzeit noch vor allem Papierakten, aber es wird immer mehr elektronisch. Also es hat sicher eine oder andere schon davon gelesen, dass zum Beispiel das Amt der Landesregierung auf den elektronischen Akt umstellt. Das heißt, da kriegt man nur mehr Daten, da gibt es überhaupt kein Papier mehr. Und Daten kann man logischerweise auch nicht in den Speicher stellen. Das heißt, man braucht völlig neue Lösungsmöglichkeiten. Und wir stehen hier eigentlich, glaube ich, am größten Umbruch, den mein Berufsfeld bisher erlebt hat. Und das ist eine ziemlich anstrengende Angelegenheit, aber auch eine extrem spannende Sache. Ja, das Elektronische verändert natürlich auch, oder überhaupt die digitale Welt verändert natürlich auch die Quellenlage überhaupt. Also Dinge wie den Nachlass Rheintaler wird es möglicherweise in 50 Jahren gar nicht mehr geben. Weil wer hebt die Festplatte von seinem Großvater auf? Also das macht man nicht. Und wenn die irgendwo auf einem Dachboden herumkugelt, dann findet man die vielleicht. Aber man kann nichts mehr damit anfangen, weil es veraltet ist nach 50 Jahren. Also man kann es ja nicht mehr abrufen. Damit gehen solche Quellen verloren. Das haben wir jetzt schon erlebt, beispielsweise Briefe. Wir haben sehr viele Briefe von früher, Feldpostbriefe. Jetzt gibt es es nicht mehr. Es werden E-Mails geschrieben, E-Mails werden nicht aufgehoben. Die landen nie im Archiv. Das heißt, wir werden noch lange Zeit viel Papier bekommen, aber es wird immer mehr digital werden und damit wird vermutlich auch der Staub verschwinden. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, weil wir gerade beim Digitalisieren waren, uns also bei den Problemen jetzt, wo bekommt das Archiv dann heute die Daten her, wenn es jetzt nichts mehr in der Realität sozusagen gibt, auf Papier, greifbar?
Ja, auf der einen Seite, also wir sammeln ja auf der einen Seite Akten, also die sind vom Amt der Landesregierung, die kriegen wir sowieso automatisch, elektronisch ab einem gewissen Zeitpunkt, derzeit noch nicht. Und das, was es jetzt aber schon gibt, ist, dass uns Leute DVDs vorbeibringen, mit ihren Erinnerungen zum Beispiel oder mit Tagebüchern drauf. Das ist jetzt sozusagen am Anfang, aber ich gehe davon aus, dass das mehr wird.
Geht es da um aktuelle Erinnerungen oder aus früheren Zeiten?
Das sind eher Erinnerungen so 45, 50er, 60er Jahre.
Mhm. Und wegen den Archivsystemen, wie ist das mit den, also wenn Sie jetzt das Archivsystem umstellt, wie funktioniert da die Übertragung? Müssen die Daten alle neu eingegeben werden? Oder lassen sich die von dem alten Verwaltungssystem auf das neue übertragen?
Ja, das ist der Idealfall, wenn sie sich übertragen lassen. Zum Teil funktioniert das, zum Teil aber auch nicht. Wir haben zum Teil Verzeichnisse, die sind nur mit der Maschine geschrieben, weil sie einfach so alt sind. Und da wird es halt ausbleiben, dass man es überträgt. Aber wir haben natürlich auch viele Datenbanken, da geht es dann maschinell und schneller.
Gut, wenn Sie irgendwelche Fragen im Kopf haben, Sie dürfen jederzeit bitte, Moment, bitte auf das Mikrofon warten. Danke.
Ja, wo befindet sich das Archiv und wie ist es dimensioniert? Länge, Breite, Höhe, Tiefe?
Das Archiv, in dem Fall ist es das Landesarchiv, befindet sich in der Anzengruber Straße, also der Unionkreuzung um. Dimensioniert, also im Endeffekt, unser Speicher hat 7 Stockwerk, dann gibt es noch einen Keller. Die Raumfläche, da frage ich jetzt meinen Direktor, das weiß ich nicht.
Das Mikrofon bitte. Moment.
Kilometer Papier. Also es ist eine gewaltige Menge, es ist eins der größeren großen österreichischen Archive und Es macht ungefähr diese Dimension auch deutlich, was das jetzt elektronisch für eine Herausforderung ist, weil da müssen wir genau solche Kapazitäten aufbauen.
Ja, Moment.
Immer wieder bin ich überrascht, dass, also ich habe mir irgendwann mal in der Landesbibliothek vor Jahren das Archiv der Inkunaben angeguckt, ja. Die sind ja wirklich 1500 so und so oder noch älter, dass die so gut erhalten sind. Und erschreckend ist für mich, dass ich sage, die Dinge, die jetzt wichtig sind, wenn sie digitalisiert sind, dass sie nicht so lange halten. Ist ja so, das haben Sie ja eben auch gesagt. Es sind ja auch schon, sag ich mal, die Videokassetten, die kann man teilweise überspielen, teilweise auch nicht mehr überspielen, ja, dass einfach im Grunde in 100 Jahren sehr viel Archivmaterial nicht mehr vorhanden ist. Und früher aber, sag ich mal, diese alten Bücher, wo man auch draus lesen kann und historische Dokumente eigentlich sind, dass die erhalten bleiben können, auch mit der Farbe, ja. Es ist ja so, dass diese Farbe ja super toll noch zu sehen ist, ja. Also nicht verblichen, nix, ne. Und das finde ich wirklich erschreckend. Und ob man da nicht doch sagt, okay, trotz dass es jetzt zu viel wird, ja, dass man die alte Vorgehensweise weiterhin bevorzugen sollte.
Also, das mit dem Datenverlust, da haben Sie sicher recht im privaten Bereich, weil man da mit dieser Frage, wenn man sich nicht auseinandersetzt oder, ja, da muss man sich damit auseinandersetzen, damit man seinen eigenen Datenverlust verhindern kann. Im Archiv ist es so, wir werden einen riesigen Datenspeicher haben, also das ist alles im Aufbau begriffen, ist aber sozusagen schon fix, der existiert. Und da wird die Migration von diesen Daten automatisch funktionieren. Das heißt, sobald es sich herausstellt, also derzeit ist das Format PDFA, sobald es sich herausstellt, dass dieses Format nicht mehr gängig ist oder am Verschwinden ist, wird das in ein anderes, neues Archivformat überführt. Das heißt, solche Daten, die im Archiv sind, können und sollen, dürfen auch nicht verloren gehen.
Ja, Sie haben eben von Briefen gesprochen, zum Beispiel, die ja dann digitalisiert werden und, sag ich mal, dann nicht mehr vorhanden sind. Sowas ist für mich halt auch wichtig, einfach doch noch die Originale zu haben. Also, ja, das, ja. Weil ja doch dadurch viel verloren geht, wenn man es digitalisiert.
Das sind sozusagen eben wirklich diese privaten Quellen, die wir ja nur bekommen, wenn es uns jemand gibt. Also wir gehen natürlich, das können wir ja auch gar nicht, an die Öffentlichkeit und sagen, gebt alles her, was interessant wäre. Also wir machen schon immer wieder mal Aufrufe, wie Fotos zum Beispiel. Das heißt, da muss man unterscheiden. Auf der einen Seite die offiziellen Amtsakten, die erhalten bleiben. Auf der anderen Seite Dinge, die wir ins Archiv bekommen. Wir haben ja auch private Sammlungen, die werden auch erhalten bleiben, weil die werden wir digitalisieren. Und die werden sozusagen auch immer weiter migriert werden. Also diese Daten bleiben erhalten. Das Problem, das werden wir sehen, ob es ein Problem wird sein, dass wir solche privaten Unterlagen entweder nicht mehr bekommen, das wäre sozusagen der Worst Case, dass wir weniger bekommen oder dass sie eventuell anders werden. Also so etwas ist eben noch nicht passiert. Derzeit, wie gesagt, wenn maximal irgendwelche Manuskripte auf einer CD, das ist dann kein Problem für uns. Aber natürlich, wenn dann jemand mit einer 20 Jahre alten Festplatte kommt, damit können wir natürlich dann auch nichts mehr anfangen. Also sagen wir, können direkt migrieren, wenn die Daten, wenn wir sie bekommen, noch verwendbar sind. Wenn wir sie bekommen und sie sind komplett veraltet, dann können wir sozusagen auch nichts mehr machen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Originale dann teilweise bei den Privatpersonen bleiben und Kopien im Archiv?
Ja, zum Teil, aber großteils kriegen wir Originale. Aber es gibt auch die Variante. Mhm.
Ja, was ich noch sehr interessant gefunden habe, es gibt ja auch die Möglichkeit für Privatpersonen ins Landesarchiv zu gehen und dort Forschung zu betreiben. Ja, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was kann ich jetzt im Landesarchiv herausfinden oder was hätte ich für Gründe, ins Landesarchiv zu gehen?
Ah ja, also die Palette ist ziemlich weit. Die geht sozusagen von Forschungen zu seinem privaten Umfeld, also zur Familie zum Beispiel, also die bekannte Ahnenforschung, Familienforschung, Bisher haben wir eine ganze Reihe von Leuten, die zum Beispiel die Geschichte ihrer Höfe erforschen, also die Besitzgeschichte. Wir haben Leute, die Gemeindechroniken schreiben und die Palette reicht sozusagen bis zu den Historikern oder einfach nur zu historisch Interessierten, die sich mit einem bestimmten Themenfeld beschäftigen wollen. Und sozusagen unser Lesesaal steht ja jedem offen. Wir erklären es auch gerne jedem. Also das heißt, hier gibt es, hoffe ich, keine Schwelle, also dass irgendjemand sagt, da gehe ich lieber nicht hin, weil es ist zu kompliziert. Das ist es nicht.
Bitte.
Ja, wie ist es im Archiv, wenn ich im Computer, in Google hineingehe, ein Stichwort einklopfe, kommen eine Million Hinweise. Wenn ich ins Archiv gehe und zum Beispiel eingebe, was aktuell ist, Eisenbahnbrücke, finde ich da was? Gibt es da irgendwas, so ist das so irgendwie vernetzt oder registriert oder muss man da halt blättern?
Das sind derzeit zwei Schienen. Also sagen wir mal so, wenn das Archivinformationssystem fertig ist und läuft, aber das dauert nur Jahre, also das sage ich jetzt gerne zu, dann sollte sozusagen der Idealzustand der sein, dass man wirklich hingehen kann und schreibt Eisenbahnbrücke und man bekommt die Informationen, also man bekommt die Information, wo finde ich etwas.
Ja.
Also man muss dann natürlich schon wieder sagen, okay, ich brauche jetzt, keine Ahnung, das Amt der Landesregierung, irgendeine Abteilung, ja, dann hebt man das aus und schaut rein. Derzeit ist es noch so, dass man auf der einen Seite in den Verzeichnissen nachsieht, damit man aber weiß, in welches Verzeichnis man reinschaut, ist am gescheitesten, man fragt für einen Archivar, weil der einem am besten sagen kann, dass ich der Bestand, der, die sind interessant für ihr Thema. Sonst sucht man da ziemlich lange.
Ja, weil es kann ja privater den Nachlass seines Urgroßvaters hinterlassen und da steht drinnen, im Jahre Schnee wurde diese Eisenbahnbrücke eröffnet und so. Also das ist eigentlich nicht zu finden.
Wenn sich, das kommt drauf an, also wenn es jetzt ein Nachlass ist, der im Landesarchiv ist und dieser Nachlass sehr detailliert verzeichnet ist, dann werden Sie es finden, aber sonst eher nicht.
Sonst ist es schwierig, ja. Danke.
Das heißt, die Texte werden auch wirklich inhaltlich erfasst oder nur teilweise? Oder was gibt es da für Kriterien?
Das ist ja unterschiedlich, also das kommt darauf an, ist ein kleiner Bestand, ist zum Beispiel nur eine Schachtel, dann kann man relativ genau verzeichnen. Ist ein großer Bestand mit ein paar hundert Schachteln, dann kann man natürlich nicht mehr so detailliert verzeichnen, dann geht es eher um die Themenfelder, die sich darin finden.
Und wie kommt das Landesarchiv überhaupt an das Material? Geht das über, also was gibt es da für Wege?
Im Großen und Ganzen drei Wege. Der eine Weg ist, sind die offiziellen Akten, die wir sowieso automatisch kriegen, also Bezirkshauptmannschaften, Amt der Landesregierung. Das zweite ist zum Beispiel, wenn sich ein Verein auflöst oder wenn sich eine Firma auflöst und sagen, ja, wir werden unser Archiv wegwerfen und uns das anbieten, dann übernehmen wir das. Und das dritte sind eigentlich Privatpersonen, die uns Unterlagen anbieten und wir schauen dann, ist es historisch relevant, dann übernehmen wir es. Wenn nicht, dann schauen wir, ob es andere haben will oder wir lehnen es ab.
Haben Sie noch Fragen? Ja? Vorher?
Ganz kurz noch Fragen. Ich bin letztens da lang gegangen. Ist es richtig, dass Sie auch Möbel im Archiv, im Landesarchiv haben? Man sieht von draußen relativ viel so zusammengestellte Möbel.
Ja, nein, das sind,
und,
da das gesagt, sind nicht unsere.
Okay, gut.
Das ist das Theaterdepot, das ist gleich daneben.
Ah, okay.
Da sind
danke.
Die Möbel drin.
Ja, dann hier.
Ich hätte nur eine Frage zum Nachlass Rheintaler. Ist das schon bearbeitet worden? Gibt es da irgendwelche neue Erkenntnisse? Muss die Geschichte umgeschrieben werden oder irgendwas?
Nein. Also es ist möglich, dass daraus neue Erkenntnisse zu ziehen sind. Also er existiert, aber er ist auch schon angefragt worden von Wissenschaftlern, aber er wurde noch nicht bearbeitet.
Also. Noch Fragen? Bitte.
Ergänzen grundsätzlich zu dieser immer wieder gestellten Frage digital und originale, wie verträgt sich das, ist das nicht ein Verlust? Ein Verlust ist nur dann, wenn man die Originale digitalisiert und sich dann nicht mehr um die Daten kümmert. Denn irgendwann kommen dann die Originale abhanden oder wie es bei uns zum Beispiel im Archiv ist, wir digitalisieren systematisch jetzt die oberösterreichischen Zeitungen. Und zwar deshalb, weil die gerade in den Krisenzeiten, wo es am interessantesten ist, Nachtblätter nach dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und so, sehr schlechtes Papier verwendet haben, das so viel Säure in sich hat, dass die zerfallen und man kann absolut nichts dagegen tun. Da ist Digitalisierung die Chance schlechthin, weil das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt wenigstens das Abbild dieser Dinge zu erhalten. Die Zeitungen werden verloren gehen. Und zum anderen ist auch eine riesige Chance, dass wir wesentlich mehr erhalten, als wir ursprünglich die Möglichkeit hatten. Und Sie vorstellen, 7 Stockwerke sind voll mit Papier schon. Was soll man tun mit dem vielen Papier, das noch draußen ist? Bisher hat man immer wieder was entweder neu bauen müssen, was man zurzeit sowieso vergessen kann, oder 2 Meter wegschmeißen, damit man wieder 2 Meter reintun kann. Das heißt, es war ja immer, wenn was reinkommt, damit indirekt der Quellenverlust verbunden. Jetzt kann man durch die Ersatzdigitalisierung, kann man wesentlich mehr, kann man das 10-, das 100-fache davon erhalten, weil diese Festplatten halt für 100.000 Seiten gerade ein paar Zentimeter Platz nicht brauchen. Also man muss ergänzen, es müssen beide Systeme nebeneinander funktionieren, und zwar gut aufeinander abgestimmt, dann ist es eine Riesenchance.
Das heißt, es werden jetzt auch mehr Daten aufgenommen, dadurch, dass mehr Platz ist auf den Festplatten.
Ja.
Ja, was ich noch gelesen habe, es gibt auch Workshops im Landesarchiv zu Familienforschung, Hausforschung und außerdem gibt es einen Kurrentlesekurs. Was kann man da so lernen?
Also da kann man eigentlich die Basics lernen, auf der einen Seite zum Familienforschen, auf der anderen Seite zur Besitzgeschichte, also zum Hausforschen. Und Kurrentlesen ist besonders wichtig, weil eigentlich unsere Unterlagen bis ins 20. Jahrhundert hinauf die handgeschriebenen Kurrent geschrieben sind. Und das ist doch etwas, was viele Leute nicht mehr können.
Mhm. Gibt es noch Fragen? Jetzt haben Sie die Gelegenheit. Ja. Moment, wenn Sie bitte auf das Mikrofon warten. Danke.
Gibt es auch öffentliche Führungen im Archiv?
Gibt es. Wir bieten sie jetzt nicht kontinuierlich an, aber wenn man anfragt, dann gibt es natürlich Führungen.
Mhm. Ja, was mir noch eingefallen ist, weil ich gestern eine Vorlesung dazu gehabt habe, nämlich, dass es ja unterschiedliche Forschungsansätze gibt. Also einige forschen einfach um der Erkenntnis willen und dann gibt es auch Leute, die forschen einfach, weil sie dadurch einen Weg zur Veränderung sehen und weil sie auch also dadurch die Gegenwart verändern wollen. Wie ist da so der Ansatz im Landesarchiv?
Das Landesarchiv selber kann relativ wenig forschen. Dafür fördert uns einfach die Zeit inzwischen. Das heißt, solche Fragen betreffen eher die Leute, die dann bei uns im Lesesaal sitzen und mit den Quellen arbeiten. Und die sind natürlich sehr verschieden.
Also das heißt, da geht es mehr um Verwaltungen, einfach die Möglichkeit zu geben, von außen Forschung zu betreiben.
Bei uns geht es eher darum, dass die Quellen alle erhalten bleiben, genau. Also das ist unser Hauptgrund.
Ja, gibt es noch eine Frage? Sonst würde ich das Ganze abschließen. Ja, es gibt im Nebenraum Spargelcremesuppe auf Einladung vom Kepler-Salon. Ja, der Kepler-Salon bleibt bis 14 Uhr geöffnet. Sie können natürlich dann sich auch gerne noch persönlich unterhalten nachher bei einer Suppe. Ich darf noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen, das ist die philosophische Sonntagsmatinee. Am Sonntag, den 13.05. von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Da geht es um die Philosophie der Apokalypse. Geladen ist der Christian Schüler, Philosoph, Schriftsteller, freier Autor. Sie finden das auch im Programm und auf den Plakaten natürlich. Worauf ich noch hinweisen darf, den Unterstützerverein, die Freunde vom Kepler-Salon. Also wenn Sie finden, dass der Kepler-Salon unterstützenswert ist, bitte gerne. Ja, dann danke, dass Sie hier waren. Danke und guten Appetit.